SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Trotz aller internationaler Versprechen, das Klima wird sich weiter erwärmen. Und die Schweiz hilft kräftig mit Investitionen in schmutzige Firmen.
Würden alle Investoren so investieren wie die Schweiz, dann ist es so, dass man sich auf einem globalen Temperaturanstieg von 4 bis 6 Grad befinden würde.
Das Bundesamt für Umwelt hat gerechnet. Die Hoffnungen von Wien. Zum Auftakt der Syrien-Konferenz appelliert Deutschlands Außenminister an die Verhandlungsbereitschaft. Dann europäische Asylzentren auf afrikanischem Boden. Die EU setzt auf eine umstrittene Maßnahme, um das Flüchtlingsproblem zu lösen. Und Zinsen im freien Fall, vom Sparbüchli bis zur zweiten Säule. Wir diskutieren mit dem Volkswirtschaftsprofessor Erwin Heri Risiken und Chancen der extremen Tiefzinspolitik.
Die Nationalbank ist schon in einem relativ harten Korsett eingebunden in diesem ganzen internationalen Zinsgefüge. Und das macht zumindest das Leben der Nationalbank nicht so einfach.
Und was heisst das alles für Otto Normalverbraucher? Antworten gibt es im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Fabian Schlup mit den Nachrichten.
Einen Monat vor dem Beginn der Klimakonferenz in Paris haben 146 Länder ihre Vorschläge vorgelegt, wie sie den CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Die UNO hat zusammengerechnet. Werden die Vorschläge umgesetzt, steigt die Erderwärmung bis im Jahr 2100 um rund 2,7 Grad. Das ist allerdings mehr, als die UNO anstrebt. Das Ziel der Klimakonferenz ist es, die Erderwärmung auf weniger als 2 Grad zu begrenzen. Die Schweiz ihrerseits will den Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 gegenüber 1990 um die Hälfte reduzieren. In Wien hat die Syrien-Konferenz begonnen. Außenminister aus fast 20 Ländern sowie Vertreter der UNO und der Europäischen Union diskutieren darüber, wie der blutige Konflikt gelöst werden könnte. Der deutsche Außenminister Steinmeier sprach kurz vor dem Beginn der Gespräche von einem Hoffnungszeichen für Syrien und die Region. Steinmeier appellierte an die Teilnehmer, Verhandlungsbereitschaft zu beweisen. In Syrien herrscht seit rund 4,5 Jahren Krieg zwischen Truppen von Präsident Assad und Aufständischen. Der Konflikt hat bisher mindestens eine 250.000 Tote gefordert. Über 4 Millionen Menschen sind aus Syrien geflüchtet. In der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei Luftangriffen von Regierungstruppen auf eine Rebellenhochburg mindestens 40 Menschen getötet und rund 100 weitere verletzt worden. Nach Angaben der oppositionellen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte schlugen mehrere Raketen auf einem Marktplatz ein. Die betroffene Region östlich von Damaskus gehört zu jenen Gebieten Syriens, die am härtesten umkämpft sind. Vor 2 Jahren soll dort laut der UNO Giftgas eingesetzt worden sein. Die griechische Polizei meldet 2 weitere Untergänge von Flüchtlingsschiffen. Dabei seien vor den Inseln Kalymnos und Rhodos in der Ägäis mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen, darunter 13 Kinder. Rund 140 Menschen habe man gerettet. Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Zwischenbilanz im dritten Quartal verbessert. Der Verlust wurde um 16 Milliarden Franken reduziert. Er beträgt nun noch 34 Milliarden. Die Verbesserung im dritten Quartal ist laut der Nationalbank vor allem darauf zurückzuführen, dass die Fremdwährungen in den Büchern an Wert gewannen, dies weil sich der Franken etwas abgeschwächt hat. In der Eurozone ist die Zahl der Arbeitslosen auf den tiefsten Stand seit knapp 4 Jahren gesunken. Ende September waren in den 19 Euro-Ländern insgesamt rund 17,3 Millionen Personen arbeitslos, 1,2 Millionen weniger als vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote in der Eurozone beträgt 10,8%. Laut dem Europäischen Statistikamt sind die Quoten in Griechenland und Spanien am höchsten, mit 25 und 21,6%. Die niedrigste Arbeitslosenquote der Euro-Länder verzeichnet Deutschland mit 4,5%. Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus meldet nach 9 Monaten einen Gewinn von 1,9 Milliarden Euro. Das ist gut ein Drittel mehr als nach 3 Quartalen letztes Jahr. Airbus kündigte an, wegen der grossen Nachfrage die Produktionskapazitäten auszuweiten. Besonders gefragt seien nach wie vor Flugzeuge des Typs A320. Insgesamt liegen derzeit Bestellungen für 815 Zivilflugzeuge vor. Zum ersten Mal seit 36 Jahren will Nordkorea im Frühling einen Parteikongress abhalten. Das berichteten staatliche Medien, ohne weitere Details zu nennen. Beobachter in Südkorea gehen davon aus, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Kongress eine neue Führungsriege bestimmen wird. Am letzten Parteikongress 1980 war der Aufstieg von Kims Vater Kim Jong-il an die Staatsspitze eingeleitet worden. Das Wetter heute und morgen liegt im Norden gebietsweise Hochnebel mit einer Obergrenze um 1000 Meter. Er löst sich jeweils zum Teil auf. Außerhalb des Hochnebels scheint die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 13 und im Süden um 18 Grad.
Trotz Klimadebatte investieren Schweizer Aktienfonds und Pensionskassen im großen Stil in Firmen, die viel CO2 in die Luft abgeben. Zahlen dazu liefert jetzt das Bundesamt für Umwelt, BAFU. Investitionen in schmutzige Unternehmen, das ist nicht nur im Hinblick auf die Erwärmung des Klimas fragwürdig, sondern auch riskant für die Anleger. Massimo Agostinis.
Das BAFU untersuchte die 100 grössten Aktienfonds in der Schweiz mit einem Vermögen von rund 280 Milliarden Euro. Es wollte wissen, wie stark diese Fonds an Unternehmen beteiligt sind, die für den Klimawandel mitverantwortlich sind. Das Resultat ist ernüchternd. Reto Burkhardt, Leiter Klimapolitik beim BAFU.
Ja, würden alle Investoren so investieren wie die Schweiz, dass sie pro Million Schweizer Franken rund 155 Tonnen Treibhausgase binden, dann ist es so, dass man sich auf einem globalen Temperaturanstieg von 4 bis 6 Grad befinden würde.
Das heisst, die Gelder aus den Schweizer Aktienfonds fließen in Unternehmen hierzulande und auf der ganzen Welt, die für den Klimawandel kräftig mitverantwortlich sind. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz damit aber keine Ausreißerin, weder nach oben noch nach unten. In den meisten anderen Ländern investieren die Fonds in ähnliche Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß. Bemerkenswert ist, dass die Aktienfonds nur 8-15% ihres Vermögens in Kohle-, Gas- oder Erdölunternehmen sowie Industrieunternehmen investiert haben. Doch diese Firmen sind für rund 50% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. In der Studie heißt es deshalb: Falls für den Ausstoß des Umweltgiftes CO2 eines Tages bezahlt werden muss, dann könnten bei den Aktienfonds Wertverluste von mehreren Milliarden Franken anfallen. Gemeint ist zum Beispiel, wenn Unternehmen ihre Erdöl-, Gas- oder Kohlereserven, die noch in den Böden sind, wegen neuer Umweltauflagen nicht mehr fördern dürfen. Das BAFU hat dies konkret nachgerechnet. Müssten die Investoren die CO2-Emissionen aufgrund von Vorschriften berappen, würde ihre Rendite im teuersten Szenario um rund 40% schrumpfen. Da viele Pensionskassen ihre Gelder in Aktienfonds angelegt haben, hätte dies auch Folgen für die Renten. Reto Burkhardt vom BAFU.
Es ist aber so, wenn man das auch umlegen würde, jetzt auf Pensionierte, auf die Renten, dann gäbe es dort wirklich eine Reduktion der Renten bis um 20%.
Mit der Studie will das BAFU Investoren und Pensionskassen für das Thema sensibilisieren. Indirekt ist es ein Aufruf, die künftige Anlagestrategie zu überdenken. Im Vordergrund soll nicht mehr nur die Rentabilität eines Unternehmens stehen, sondern auch dessen CO2-Ausstoß.
Massimo Agostinis, das heißt, das ist also ein Aufruf, in saubere Unternehmen zu investieren, nicht nur um das Gewissen zu beruhigen, sondern um tatsächlich Geld zu verdienen.
Ja, weil rentable Investitionen heute, die könnten schon bald weniger rentieren oder gar unrentabel werden. Dann, wenn wegen des Klimawandels Vorschriften verschärft werden und dies Firmen trifft, die sehr viel CO2 ausstoßen. Sicher im Fokus vorderhand sind das Kohleunternehmen, Gas, Erdöl und die Schwerindustrie.
Die meisten von uns sind ja indirekt betroffen, weil die Pensionskassen unser Geld investieren, eben auch in schmutzige Firmen. Wie groß ist denn die Bereitschaft der Pensionskassen, da umzudenken?
Gestern ist die Studie des BAFU den Pensionskassen vorgestellt worden. Offenbar war das Interesse groß, hieß es heute, aber auch das Unwissen unter den Pensionskassen über diese Problematik, das scheint recht verbreitet zu sein. Auf internationaler Ebene, da kann man aber beobachten, dass nicht mehr nur Kleinanleger begonnen haben, ihr Geld in saubere Firmen zu investieren, aus Gewissensgründen, sondern auch große. Der Versicherungskonzern AXA beispielsweise, der hat beschlossen, aus der Kohleindustrie auszusteigen, ebenso der norwegische Staatsfonds.
Es gibt ja ganz verschiedene Aspekte, die in der Klimadebatte diskutiert werden. Wie wichtig ist denn der Finanzsektor für die Bemühungen um den Klimaschutz?
Er ist sehr wichtig, denn wenn der beginnt, seine Investitionen in saubere Firmen umzuleiten, dann fördert er einerseits diese sauberen Unternehmen und er setzt die Umweltsünder unter Druck, sauberer zu werden, was diese dann entweder folgen sie diesem Druck und investieren oder sie werden früher oder später von der Bildfläche verschwinden.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis. Ja, und so geht es hier im Rendezvous weiter. Die EU möchte Asylsuchende in afrikanischen Ländern vorselektionieren, aber...
Das geht von einer Katzentüre, die einzubauen ist, für 80 Franken bis zu einer kompletten Fassadensanierung.
Die afrikanischen Länder sind davon nicht sehr begeistert von dieser Idee. Das sollte hier tönen und nicht der andere Ton zum nächsten Thema. Aber auch beim UNO-Flüchtlingshilfswerk ist man skeptisch bei diesen Asylzentren auf afrikanischem Boden. Dann, den günstigsten Handwerker findet man heute ganz einfach im Internet.
Das geht von einer Katzentüre, die einzubauen ist, für 80 Franken bis zu einer kompletten Fassadensanierung für 80.000 Franken.
Offerten per Mausklick klingt gut, sei aber nicht seriös, heißt es beim Maler- und Gipserverband. Und das Ringen um die richtigen Worte im Monat Oktober.
Die Kollegialität, also das Kollegialität, ja, ich krieg's hin. Kollegialitätsprinzip.
Unser tönender Rückblick kurz vor eins. Um die Flüchtlingskrise zu bewältigen, setzt die EU auf zusätzliche Maßnahmen, die bis anhin noch kaum Thema waren. Sie will auf afrikanischem Boden eigentliche Asylzentren aufbauen. Das steht in einem Dokument, das Radio SRF vorliegt. Die EU-Länder dürften diesen Vorschlag intensiv diskutieren am Flüchtlingsgipfel in knapp zwei Wochen auf Malta. Aus Brüssel, EU-Korrespondent Oliver Washington.
Die Idee von europäischen Asylzentren auf afrikanischem Boden ist brisant. Das Dokument, das Radio SRF vorliegt, hält denn auch fest, es sei der wohl kontroverseste Punkt, der aktuell mit den afrikanischen Ländern verhandelt werde. Absender dieses Dokuments ist das Büro von Ratspräsident Donald Tusk und es fasst den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen der EU und den afrikanischen Ländern zusammen. Zwar gibt es in einzelnen Ländern, in Mali etwa, sogenannte Migrationsbüros der Europäischen Union. Da geht es allerdings mehr darum, die Migranten über die Gefahren einer Migration zu informieren und sie auch darüber aufzuklären, dass sie als Wirtschaftsflüchtlinge keine Chance auf Asyl in der EU haben. Erstmals spricht die EU nun aber auch von eigenen Lagern für Asylsuchende in afrikanischen Ländern. Was die genaue Aufgabe dieser Lager wäre und wer genau diese betreiben würde, hierzu bleibt das Dokument vage. Es hält lediglich fest, dass die Asylsuchenden vorselektioniert werden sollen, diejenigen mit einer Chance auf Asyl könnten legal und sicher in die EU einreisen, während die EU diejenigen ohne Chance auf Asyl bei ihrer Rückkehr in ihre Herkunftsländer unterstützen würde. Doch gibt es seitens der afrikanischen Länder und des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR Kritik. Auch das steht im Dokument explizit drin. Sie kritisieren, dass die EU mit solchen Zentren die eigene Verantwortung gegenüber Asylsuchenden einfach auslagerte und sie befürchten, dass diese Lager zu permanenten Einrichtungen werden könnten, was für viele afrikanische Länder eine enorme Belastung wäre. Die Europäer werden auf diese Bedenken in den noch anstehenden Verhandlungsrunden Antworten liefern müssen. Sollten solche Lager tatsächlich eingerichtet werden und sollten dank diesen Flüchtlinge tatsächlich sicher nach Europa gelangen können, wären diese ein enormer Gewinn. Doch wird man ganz genau hinschauen müssen, mit welchen Regierungen die EU zusammenarbeiten müsste und ob tatsächlich alle Flüchtlinge eine Perspektive auf ein faires Asylverfahren hätten oder ob diese Lager für viele Flüchtlinge nicht einfach die Endstation ihrer Flucht bedeuten würde und ihnen so das Recht, einen Asylantrag stellen zu können, geraubt würde.
Oliver Washington. Wenn es um Flüchtlinge geht, ist das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR eine wichtige Stimme und auch ein wichtiger Ansprechpartner der betroffenen Länder. Beat Schuller leitet die Rechtsabteilung des UNHCR in Rom. Ich habe ihn gefragt, was wissen Sie über die Pläne der EU?
Die Pläne sind schon recht weit vorangeschritten. Es gibt grundsätzlich zwei Arbeitsgruppen, die tätig sind und sich Projekte anschauen, die in den afrikanischen Regionen Flüchtlingsschutz betreiben sollen. Und da wird auch gesprochen von Asylzentren, die kommen sollen.
Wie genau sollen solche Zentren denn funktionieren?
Diese Zentren sollen beispielsweise in nordafrikanischen Ländern sein. Sie sollen dort einmal Information an die Migrantinnen und Migranten weitergeben können. Und man hat auch gedacht, das heißt Europa hat das so angedacht, dass dort vielleicht auch Asylgesuche entgegengenommen werden können und Asylgesuche entschieden werden können. Das heißt, wer dann dort akzeptiert wird, der könnte dann nach Europa kommen und müsste nicht mit einem Schmuggler über das Mittelmeer kommen.
Die EU-Kommission sagt ja selber, das sei ein heikles Dossier, das sie da besprechen möchte mit den afrikanischen Ländern. Wissen Sie, wie realistisch das ist, dass man eine solche Lösung findet?
Also im Moment ist es ganz klar ein Wunschdenken der Europäer, dass solche Zentren auf afrikanischem Boden eröffnet werden. Wir hören von den afrikanischen Staaten, dass keiner der Staaten ein solches Zentrum möchte. Das ist ziemlich klar. Es gibt großen Widerstand und auch UNHCR ist nicht überzeugt, dass diese Zentren tatsächlich dann beitragen können, dass keine Flüchtlinge mehr nach Europa kommen.
Was genau befürchten Sie denn vom UNO-Flüchtlingshilfswerk aus?
Ja, also einerseits sind natürlich die afrikanischen Staaten souverän. Sie können selber entscheiden, was sie mit Migranten und Flüchtlingen in ihrem Land machen können, machen wollen. Und andererseits sehen wir natürlich, dass die Gefahr besteht, dass dann Leute gar nicht mehr nach Europa kommen könnten, dass ihnen gesagt wird, geht wieder zurück in die Zentren und ihr müsst dort ein Asylgesuch einreichen. Das heißt, dass die ganze Asylpolitik in Europa umgekrempelt würde.
Tatsache ist aber, die EU hat ein Problem mit den vielen Flüchtlingen. Da klingt es doch eigentlich vernünftig, vorzeitig eine Triage zu machen. Sehen Sie auch positive Aspekte?
Also es gibt in Afrika schon genügend Flüchtlingslager. Wenn Sie die Zahlen ansehen, dann sind die meisten Flüchtlinge nach wie vor in Drittweltländern, das heißt nahe an den Konfliktherden und nur wenige kommen nach Europa. Natürlich hat sich das mit Syrien jetzt verändert, aber Syrien hat insgesamt 4 Millionen Flüchtlinge produziert. Und ungefähr 500.000 ist zurzeit in Europa. Es werden sicher noch mehr kommen, aber beispielsweise 2 Millionen sind in der Türkei. Das heißt, die Nachbarländer von Konfliktländern sind immer am stärksten belastet und das gilt auch in Afrika.
Nun gibt es ja bereits heute sogenannte Migrationsbüros, in denen die Flüchtlinge sich informieren können, wo sie aber auch zum Beispiel vor einer Flucht übers Mittelmeer gewarnt werden. Was sind eigentlich die Erfahrungen damit?
Das gibt es beispielsweise in Mali. Es sind weitere solche Informationszentren vorgesehen, auch in Niger, Mauretanien etc. Das macht durchaus Sinn, dass man auf die Gefahren hinweist und dass man auch versucht, Leute auf legale Wege zu bringen. Allerdings gibt es einfach zu wenig legale Wege. Das heißt, es gibt zu wenig Studienprogramme, es gibt zu wenig Migrationsprogramme, bei denen jemand sich für einen Arbeitsvertrag bewerben kann und auch eine Bewilligung bekommt. Diese legalen Alternativen sind zu wenig vorhanden. Und solche Zentren machen nur Sinn, wenn tatsächlich auch Alternativen angeboten werden können.
sagt Beat Schuler vom UNHCR in Rom. Elf Minuten vor eins. Wer einen Handwerker braucht, riskiert für Reinigungs- und Malerarbeiten zu viel zu bezahlen. Denn als Laie ist es schwierig abzuschätzen, ob eine Offerte nun gut oder schlecht ist. Und zig Offerten einzufordern, braucht Zeit. Findige Unternehmer haben das Problem längst erkannt und bieten Internetplattformen an, wo der Auftraggeber den geeigneten Handwerker schnell findet und dort auch gerade sieht, wie teuer der Auftrag sein wird. Doch auf Internetplattformen für Handwerker tummeln sich auch schwarze Schafe. Andi Lüscher.
Zu Besuch bei Maler Alfred Marti. Sein Einmannbetrieb aus Kirchberg-Bern hat einen neuen Auftrag gefasst. In einer Berner Wohnsiedlung soll er einen Keller streichen. Marti ist Ende 40, steht da in seinem weißen Malergewand.
Die Farbe blättert. Ja, und mein Auftrag ist jetzt, die lose Farbe abzukratzen und dann einen neuen Aufbau zu machen, neu zu streichen, dass die Waschküche wieder tipptopp aussieht.
Sagt Marti und legt los mit seinem Kratzeisen. Er spricht von Dispersion, Tiefgrund, Ölmattfarbe. Der Fachjargon und sein handwerkliches Geschick lassen keine Zweifel offen, der Mann versteht sein Handwerk. Seit 30 Jahren arbeitet er als Maler und Gipser, seit 10 Jahren selbstständig. Marti sagt, er habe sein Kundennetz über die Jahre aufgebaut. Aber sucht er neue Kunden, dann setzt er vor allem auf das Internet.
Ich komme am Abend nach Hause, gehe ins Büro, Computer an und dann schaue ich, was neu hereingekommen ist und mache eine Offerte.
Die Internetseiten heißen Expertado, Offertube oder Renovero. Das Geschäftsmodell dahinter ist einfach. Jeder Bauherr, egal ob Privatperson oder Firma, kann gratis Handwerkerarbeiten ausschreiben. Und die Handwerker können dann ihre Offerten einreichen, liefern dem Betreiber der Internetseite dafür eine Gebühr ab. Urs Rubicon ist Geschäftsführer von renovero.ch. Über seine Seite liefen letztes Jahr Handwerkeraufträge im Gesamtwert von fast 100 Millionen Franken.
Also das geht von einer Katzentüre, die einzubauen ist, für 80 Franken bis zu einer kompletten Fassadensanierung für 80'000 Franken.
Bei der Marktführerin Renovero, die zur Tamedia-Gruppe gehört, sind 4 Jahre nach dem Start 2'500 Handwerker registriert. Kunden finden einfach Handwerker und umgekehrt. Das Geschäftsmodell funktioniert. Aber nicht für Peter Beriswil, Direktor des Maler- und Gipserverbands.
Mich stört einfach, dass die Offerten, die dort erarbeitet werden, nicht seriös sind.
Nicht seriös, weil die Offerten häufig auf einer vagen Auftragsbeschreibung im Internet beruhten. Das locke unseriöse Firmen an, die mit Billigstofferten den Preiskampf in der Branche noch verstärkten. Radio SRF machte den Test. Gesucht war ein Maler, der eine 4,5-Zimmer-Wohnung streicht. 24 Handwerker meldeten sich. Die billigsten offerierten für 1'600 Franken, die teuersten für 5'000 Franken. Beriswil überrascht das nicht.
Selbstverständlich gibt es auch Unternehmer, die zu viel verlangen, aber in der Realität wird es dann so sein, dass sie den Auftrag nicht erhalten, weil es gibt genügend Unternehmer, die viel zu tief offerieren und das ist das Problem in unserer Branche.
Und wer zu tief offeriere, könne oft nicht die verlangte Qualität liefern, habe vielleicht auch nicht die nötigen Qualifikationen, verstoße gegen die branchenüblichen Arbeitsbedingungen oder betreibe gar Schwarzarbeit, vermutet Beriswil. Dass sich schwarze Schafe auf Renovero tummeln, das könne man nicht verhindern, sagt deren Chef Rubicon. Aber wer pfusche, erhalte vom Auftraggeber eine schlechte Bewertung und bekomme kaum mehr neue Aufträge. Zudem überwache Renovero die Handwerker. Schwarze Schafe würden bestraft.
Kann bedeuten, dass wir den Handwerker von der Plattform verbannen.
Komme dazu, dass die Auftraggeber gegenüber von Billigsthandwerkern ohnehin kritisch eingestellt seien und diese meist nicht berücksichtigten. Zurück zu Alfred Marti, beschäftigt mit Malerarbeiten im Keller. Er interessiert sich nicht für die Bedenken des Malerverbands. Jeden Monat bekomme er Aufträge im Internet, ohne mit Dumpingpreisen zu offerieren. Nach der Arbeit geht er deshalb auch heute nach Hause, startet den Computer und sucht nach neuen Auftraggebern.
Die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Eine hohe Kunst. Das hat sich nicht nur, aber natürlich vor allem bei Evelyn Widmer-Schlumpf gezeigt. Ihr Rücktritt und die Wahlen haben diesen Oktober geprägt. Thomas Zuberbühler mit dem Rückblick in Tönen.
Während die Verlierer nach Worten suchen, haben sie die Gewinner bereits gefunden.
Also für mich ist das super. Für mich bedeutet es, dass die Schweiz wieder so bleibt, wie sie sein sollte. Die richtige Partei hat gewonnen.
Vor allem die SVP spricht in den nächsten 4 Jahren wieder mit der lautesten Stimme.
Eine schöne Überraschung.
Gab es für die SVP zum Beispiel im Kanton Graubünden. Magdalena Martullo-Blocher sitzt neu im Nationalrat und stärkt damit ihren Parteipräsidenten.
Sehen Sie es auch so, dass eigentlich die 3 stärksten Parteien 2 Sitze haben müssten und die 4. stärkste einen Sitz? Das wäre eine ganz einfache Frage am heutigen Tag.
Einfache Frage, einfache Antwort. Die Mehrheit ist sich beim Thema Bundesrat mit Toni Brunner schon einig, wenn sie zurücktritt.
Ich möchte Ihnen zuerst berichten über die Energiestrategie, 2. Stufe.
Evelyn Widmer-Schlumpf, zuerst wortlos, dann wortreich und schließlich so, wie wir sie kennen, etwas spröde in ihrer Wortwahl.
Ich habe heute den Präsidenten der Vereinigten Bundesversammlung, Herrn Nationalratspräsident Rosini, informiert. Ich habe auch meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat informiert, dass ich auf Ende Jahr aus dem Bundesrat ausscheiden werde.
Und jetzt? FDP-Frontmann Philipp Müller will die SVP für ihren Wahlsieg belohnen. Seine Anforderung an die Bundesratskandidatin, den Bundesratskandidaten, umschreibt er in einem Wort.
Die Kollegialität, also das Kollegialitätsprinzip.
Nach den richtigen Worten sucht im Oktober auch Sepp Blatter.
Let's go FIFA! Let's go FIFA!
Eben nicht mehr. Die FIFA-Ethik-Kommission suspendiert ihn für 90 Tage. Es ist das faktische Aus des Präsidenten. Sepp Blatter zieht sich zurück, gibt sich wortkarg. Nur dem Walliser Lokalradio Rotu vertraut er sich an.
Ich bin eigentlich, stehe ich da, so wie der Ochs am Berg sagt, was ist dir jetzt passiert?
Die FIFA-Elite ficht Gefechte aus. Unten auf dem Platz dafür gibt es freudige Töne.
Und jetzt noch einmal und jetzt ist der Ball endlich im Tor. Inler, ja, 2-0. Und jetzt das Tor, 3-0. Und Giroud trifft, 4-0. Kasami, ja! Embolo verwandelt. Das Tor ist drin.
Sicher ein schönes Gefühl und jetzt können wir weiterarbeiten, noch besser zu werden.
Die Schweizer Nationalmannschaft qualifiziert sich für die Europameisterschaft in Frankreich. Während wir uns über Sportliches freuen, zeigt sich der Alltag für viele auf der Welt weiterhin von seiner brutalen Seite. Krisen und Kriege treiben auch im Oktober Tausende in die Flucht. Ihr Ziel, ein Wort.
You would like to go now?
Yeah. Germany.
Yeah. Germany, Deutschland. Das Land mit der Kanzlerin, deren Wortwahl zum Politikum wird.
Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. Und dann?
Angela Merkel im Gegenwind.
Ich möchte nicht die politische Verantwortung für diese Entwicklung tragen.
Klagt ihr Unionskollege Horst Seehofer in Bayern, dort, wo täglich Flüchtlinge von Österreich her die Grenze passieren. Doch in Österreich hört man unter anderem selber schuld.
Das ist meiner Meinung nach, hat die Merkel gesagt, kommt alle herüber, es bekommen alle ein Visum.
Schuldzuweisungen, praktisch die gleichen Worte, nur in einer anderen Sprache, egal an welcher Grenze man sich umhört. Die Europäische Union zeigt sich zusehends in ihren Einzelteilen. Dafür meldet sich im Oktober einer zu Wort, den viele nicht mehr hören mögen, der syrische Machthaber Bashar al-Assad. Unser Ziel muss das sein, was das syrische Volk möchte, sagt er bei seiner Stippvisite in Moskau. Worte des blanken Hohns in einer Zeit des blanken Entsetzens.
Der Oktober im Tonraffer von Thomas Zuberbühler. In einer Minute ist es 1. Die Renten aus der 2. Säule dürften schrumpfen. Der Mindestzinssatz sinkt, weil die Zinsen generell im Keller sind. Warum eigentlich immer noch? Und mit welchen Auswirkungen für Rentner und Sparer? Dazu im 1. und 4. gleich das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Fabian Schlupp.
Einen Monat vor dem Beginn der Klimakonferenz in Paris haben 146 Länder ihre Ziele präsentiert, wie sie den CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Werden alle Ziele umgesetzt, steigt die Erderwärmung bis im Jahr 2100 um rund 2,7 Grad. Die UNO möchte die Erwärmung allerdings bei höchstens 2 Grad begrenzen. Außenminister aus fast 20 Ländern sowie Vertreter der UNO und der Europäischen Union diskutieren in Wien darüber, wie der Konflikt in Syrien gelöst werden könnte. Derweil sind in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus bei Luftangriffen mindestens 40 Menschen getötet und rund 100 weitere verletzt worden. Vor der Küste Griechenlands sind zwei weitere Flüchtlingsschiffe gesunken. Dabei sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen, darunter 13 Kinder. Rund 140 Menschen wurden gerettet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.